Liebe Geschwister, es ist mir eine Ehre, eine Freude und eine Ermutigung, wieder bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe euch einen Text, wie gesagt, aus 1. Petrus, Kapitel 4, Abvers 1 mitgebracht. 1. Petrus 4, Abvers 1. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Dass ihr hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass sie euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom Wüsten treibens. Und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt. Dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottesweise leben im Geist. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Von allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander in jedem mit der Gabe, die ihr empfangen hat, als ein guter Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, redet er als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue das aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich werde heute ein bisschen zwischen zwei großen Aposteln des Herrn etwas hin und her gehen, Petrus und Paulus. Der Apostel Paulus vergleicht unsere Nachfolge, unseren Glaubenslauf zu Jesus Christus hin, mit einem Lauf in der Arena im Olympischen Stadion. 1. Korinther 9, ab 23, eine ganz typische Stelle dafür. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauf so, dass sie ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthalte sich aller Dinge. Jene nur, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wie aber einen unvergänglichen. Das ist ein starkes Bild, das Generationen von Christen immer wieder inspiriert hat und uns heute viel mehr als früher, weil wir im Fernsehen Olympische Spiele so gut sehen können, 3D, 4D, 5D, keine Ahnung, was die Wissenschaft uns noch beschert, als wären wir mittendrin. Auch der geheimnisvolle Verfasser des Hebräerbriefs kennt dieses Motiv. Aus meiner Sicht vielleicht der Barnabas, weil er oft mit Paulus unterwegs war anfangs, aber das ist noch keineswegs gesichert. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen. Mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. In diesem Bild kommt zusätzlich das Motiv von den Zuschauern auf den Rängen, die Wolke der Zeugen, die uns einfach zuschauen, während wir den Lauf absolvieren. Ich habe mich immer wieder gefragt, ob Menschen, die bei Jesus sind, tatsächlich auf uns schauen können, wie wir hier unsere Nachfolge gestalten auf Erden. Ich habe mich gefragt, irgendwann mal, wenn ich von oben meine eigene Beerdigung sehen werde, werde mal sehen, wer da ist, wer nicht da ist, wer gelangweilt gähnt, wer wirklich berührt ist. Aber vielleicht sollte ich es gar nicht sehen. Ich denke, die Bibel gibt uns keine deutliche Antwort darauf. Aber so oder so, dieses Bild ist ein ganz starkes Bild, die Wolke von Zeugen, ein Bild, was uns begleiten sollte. Und schlussendlich der Apostel Petrus wiederum erinnert uns heute mit dem Text, das wir anfangs gelesen haben, dass wir gegen die Uhr laufen. Wir laufen gegen die Uhr. Es ist keine Zeit für ein gemütliches Joggen. Wir sollen alles geben, denn die Uhr tickt. In meiner Jugend war ich auf einer Freizeit in Dinkelsbühl, das ist so bei Rottenburg, meine Tauber. Und da, die hatten ein schönes Stadion. Und da war für den Sonntag so ein 5000-Meter-Lauf geplant. Da habe ich Samstag gedacht, ich muss ein bisschen üben und habe ich so ein paar Runden da gedreht, richtig aus volle Pulle, um zu sehen, was ich schaffe. Und neben mir lief so ein Schweizer. Und ich konnte gut mitlaufen, obwohl ich schon damals so quadratisch praktisch gut aussah. Und er hatte die richtigen Stromlinien, aber ich konnte gut mitlaufen. Ich war total stolz und volle Wartung auf den Sonntag. Aber dann zeigte dieser Schweizer sein wahres Gesicht und hat allen da hinter sich gelassen, absolvierte diesen 5000-Meter-Lauf in 12 Minuten. Ich brauchte 30 dazu. Ja. Also der Apostel Petrus erinnert uns mit diesem Text, es ist keine Zeit für gemütliches Joggen, wie dieser Schweizer mit mir am Tag davor veranstaltet hat. Wir sollen alles hineinlegen. Jeder nach seiner Kraft, jeder nach seiner Gabe. Aber wir sollen alles in den Lauf hineinlegen. Denn die Uhr tickt. Welche Uhr? In diesem Text, 1. Petrus 4, was wir gelesen haben, sind es mehrere Uhren versteckt. Wir wollen uns dahin begeben, diese Uhren zu entdecken gemeinsam. Die erste Uhr finde ich in den Versen 1 und 2. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Das ist die tickende Uhr von der Startlinie bis zu dem Zeitpunkt, liebe Geschwister, wo der Glaube uns wirklich was kostet. Wo mein Glaube und dein Glaube auch Schmerz und Nachteile und Leid bedeuten. Ich glaube, es gibt wenige unter uns, die wirklich für den Glauben gelitten haben hier in Deutschland. Außer Spott und Hohn habe ich nicht viel als Gegenwind geerntet für mein Bekenntnis zu Jesus Christus. Ja, vielleicht ein paar Kunden in der Apotheke verloren, weil wir in der Apotheke so Bibeln und Traktate auslegen. Neuerdings haben wir sogar so Taschentücher, jede Apotheke verschenkt Taschentücher. Unsere haben Bibelverse da drin. Und manch einer Kunde oder der andere versteht das nicht und ist dagegen. Aber drum sei es. Das ist der einzige Nachteil, den ich wegen meines Glaubens da kosten durfte. Leiden für den Herrn ist das noch nicht. Ganz anders zu der Zeit, wo dieser erste Petrusbrief geschrieben wurde. Also, wenn ich richtig in der Zeittafel bin, dann war es zu der Zeit, als gerade Nero anfing, die Christen zu bezichtigen, Rom abgefackelt zu haben. Und es regte mächtigen Widerstand sich gegen die Christen und ein großes Gefühl von Unbehagen. Es könnte was Böses kommen. Keiner wusste richtig, wann und in welcher Form damals. Aber die Christen wussten, die Uhr tickt, bis sie kommen, um mich zu holen. Das ist ein unbehagliches Gefühl. Man versucht, den Alltag zu bewältigen. Man schaut nach links und nach rechts und man weiß, wann bin ich dran, dass sie kommen, mich zu holen oder meine Güter zu beschlagnahmen oder mich zu verprügeln öffentlich oder zur Schau zu stellen. Es muss ein wirklich schlimmes Gefühl. Also was in vielen islamischen Ländern schon Tatsache und Realität ist, ist für uns in Deutschland vielleicht noch ein weiter Weg. Vielleicht. Einerseits sind wir dankbar dafür. Wir können uns so herrlich in Freiheit treffen und das Wort verkündigen. Andererseits, wir können uns langsam ausdenken, dass das auch für uns die Uhr tickt. Die Zeit wird kommen. Bei den Olympischen Spielen gibt es eine Disziplin, die mich besonders fasziniert, das ist der 3000 Meter Hindernislauf. Das sind so ungefähr alle 75 Meter so ein Hindernis. Wassergraben oder irgendwas, wo man drüber hüpfen muss. Das heißt, man läuft eine ganze Weile, 75 Meter, bis das erste Hindernis kommt. Und ich habe gelesen in der Psychologie, die Läufer werden so mental vorbereitet darauf, wenn sie das erste Hindernis problemlos überwinden, dann werden sie auch die anderen gut bewältigen. Und ich denke, dass der Apostel Petrus genau das meint, wenn er uns sagt, denn wer im Fleisch gelitten hat, wer das erste Hindernis überwunden hat, der hat Ruhe vor der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Petrus möchte uns hier sagen, das wird uns nur noch stärker machen. Wir werden mit der Sünde brechen. Wir werden mit der Lauheit brechen, die uns vielleicht noch einlullt. Wir werden lernen, alles in den Lauf zu geben. Das war die erste Uhr. Die Uhr, bis es wirklich ernst wird. Und da ich ein Mensch bin, der gerne Sachen veranschaulicht, habe ich so eine erste Uhr mitgebracht. Schauen wir uns die zweite Uhr an. Und denken wir daran, die erste Uhr ist eine Ermutigung. Und eine Ermahnung, die Zeit auszunutzen. Denn wir werden nicht ewig so frei für deinen Herrn wirken können. Die zweite tickende Uhr finde ich in unserem Text in Vers 3. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Warum sollen wir also nicht uns gehen lassen? Warum sollen wir nicht in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei wandeln? Gott vergibt doch gerne. Jetzt switche ich wieder um zu Apostel Paulus. Der Apostel Paulus sagt uns an drei verschiedenen Stellen, das ist Epheser 5, Galater 5 und 1. Korinther 6, wir sollen uns nicht selber betrügen. Denn er sagt, Menschen, die sich Christen nennen, die meinen Christen zu sein und unbußfertig darin wandeln, in Sünde, die werden das Reich Gottes nicht erben. Und wer da denkt, dass wir einen Bonus haben bei Gott, weil wir gläubig sind, der betrügt sich selbst. Und Paulus warnt uns mit starken Worten. Er sagt, irret euch nicht und niemand verführe euch mit leeren Worten. Wir haben keinen Glaubensbonus, wenn wir unbußfertig in der Sünde leben. Da sollte man sich wirklich vergegenwärtigen. Der Apostel Petrus wiederum hat eine ganz andere Begründung in unserem Text, warum wir nicht zügellos uns gehen lassen sollen wie die Heiden. Er sagt ganz schlicht und einfach, dafür haben wir keine Zeit. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt, nach heidnischem Willen, als sie ein Leben führte, in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst? Oder haben wir jemals den Marathonläufer, der mittendrin im Lauf, nach Kilometer 15, erstmal geht gemütlich ein Bierchen trinken und in die Disco und dann weiterläuft? Die Zeit hat er nicht. Er hat das Ziel vor Augen, vor seinem geistigen Augen. Und das soll es bei uns auch sein. Verstehe mich nicht falsch. Es ist hier kein Plädoyer für eine starke Gesetzlichkeit, die alles Lebensfreude in Keim ersticken will. Es geht um einen Ruf des Apostels Petrus, das tickende Uhr nicht zu überhören. Für Sünde ist keine Zeit. Sie lähmt uns, sie wirft uns zurück. Welche Uhr ist das? Die Uhr unseres Lebens. Ich habe hier so eine Armbanduhr mitgebracht, weil es uns so nah ist. Das soll symbolisieren die Uhr meines und deines Lebens. Das Leben geht so schnell vorbei. Unser Leben hat klare Phasen, klare Abschnitte und nur eine Richtung nach vorne. Wir haben nur eine Jugend. Nur eine Jugend, in der wir so viel lernen können. So viel Zeit haben zu lernen. So viel Zeit haben, Jesus zu dienen in ganz besonderer Weise. Nur eine Jugend, die kommt nicht wieder. Glaub mir, die ist so schnell vorbei. Ich war schon mal da. Wir haben nur eine Zeit der jungen Ehe, wo die Kinder klein sind und die glauben dir alles. Die saugen alles auf, was du sagst. Wir haben nur diese eine Zeit, ihnen das gute Wort des Herrn einzupflanzen in ihre kleinen Herzen. Als meine jüngste Tochter Mira klein war, da hatten wir freitagsabends so Vater-Tochter-Tag. Da sind wir immer essen gegangen zum Italiener und ich musste ihm eine Geschichte erzählen. Irgendwann war aber das uninteressant. Ich habe die Zeit so genossen, aber heute, wenn ich sage, lass uns mal wieder essen gehen, ach, keine Zeit, Papa. Bedeutet, übersetzt, du bist zu alt dafür. Die Zeit vergeht so schnell. Ich würde sie gerne zurückdrehen. Ich kann es nicht. Wir haben nur diese eine Lebensphase. Für Jesus ganz da zu sein, wenn unsere Kinder klein sind. Ich war auch schon mal da. Und wir haben nur eine Zeit des Rentnerdaseins, wo Kinder aus dem Haus sind und wir es irgendwie überwunden haben, mit oder ohne Therapie. Und jetzt haben wir die Chance, für den Herrn einen starken Finish hinzulegen. Das beeindruckt mich immer wieder beim Olympia, wenn die 5000 Läufer da laufen und laufen und da kommen die letzten zwei Runden und da legen die los. Ich komme langsam in diese Phase, wo ich die Möglichkeit habe, einen starken Finish für den Herrn, einen starken Endspurt hinzulegen. Da war ich noch nicht, ich bin aber gerade dabei. Und ich möchte gerne einen starken Finish für den Herrn hinlegen. Wie viel Zeit es mir bleibt, weiß ich nicht. Manchmal schaue ich mich in den Spiegel an und denke ich, naja, du bist bestimmt über 80 bei deinem Knoblauchkonsum. Dann denke ich wieder, naja, bin etwas übergewichtig, nicht besonders sportlich, werde ich 70 erreichen? Ich weiß es nicht, aber diese Gedankenspiele will ich gar nicht weiterspinnen. Es geht darum, einen starken Finish hinzulegen. Jeder nach seiner Gabe, jeder nach seiner Kraft. Ich möchte uns ermutigen, liebe Geschwister, egal in welcher Lebensphase wir sind, entfesselt für den Herrn Jesus zu laufen. Das ist ein guter Ausdruck. Entfesselt. Es gibt so viele Fesseln. Die merken sie nicht mal, die uns daran hindern. Ich möchte uns ermutigen, entfesselt für Jesus zu laufen, den guten Lauf. Lassen wir die Sünde sein. Keine Zeit dafür. Lassen wir auch Streit und Unversöhnlichkeit sein. Es ist keine Zeit dafür. Wir hatten letzte Woche Betriebsessen. Da ruft mich eine Mitarbeiterin an, ich komme nicht. Ich habe gesagt, wieso? Sie sind doch herzlich eingeladen. Ja, ich liege so im Streit mit dieser anderen Dame, ich kann mich nicht an einem Tisch setzen. Ich sagte, ja, der Tisch ist doch lang. Nein, das kann ich nicht. Sie sind Christen, die zwei. Die haben beide einen Fisch am Auto. Und die anderen lästern und sagen, schaut, wie klein dieser Fisch ist im Alltag. Also wenn wir hier irgendwie miteinander, wenn ihr Unversöhnlichkeit und Streit und Differenzen habt, dann hört heute die Botschaft. Es ist keine Zeit dafür. Lasst uns entfesselt für Jesus laufen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Die dritte tickende Uhr finden wir im Vers 4. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt, in denselben Strom wüssten treiben, sondern sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben, dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Mit welcher Uhr haben wir hier zu tun? Die Lebensuhr der Ungläubigen ist das. Irgendwann mal ist ihr Leben auch zu Ende und sie werden sich verantworten müssen. Sie werden Rechenschaft geben, dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Die Menschen, mit denen wir Tag ein, Tag aus in Berührung kommen, haben wir vergessen, die gehen verloren ohne Jesus. Ich habe es manchmal vergessen. Familie, Kollegen, Nachbarschaft. Wir haben nicht genug Zeit, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Meine Frau hatte eine bestimmte Patientin immer wieder auf dem Herzen und sagte, ich spüre einen inneren Drang, ihr von Jesus zu erzählen. Hat es immer wieder verschoben, bis die Todesnachricht kam. Sie hat bittere Tränen geweint über diese verpasste Chance. Wir haben nicht ewig Zeit, das Evangelium den Menschen zu verkündigen, die uns der Herr in den Weg stellt. Ja, ich weiß. Nicht jeder redet gern mit Menschen. Ich bin auch einer, der so Herzflattern kriegt, wenn ich Zeugnis geben müsste einem jemandem, der mit Gott nichts am Hut hat. Aber wenn wir so einen inneren Drang verspüren, einen verrückten inneren Drang sogar, wir sollen vielleicht dem nachgeben. Vielleicht ist er vom Heiligen Geist. Aber wenn wir nicht so gut darin sind zu reden, wenn wir uns nicht trauen, wir trauen uns doch zu beten, oder nicht? Jeder traut sich zu beten in seinem stillen Kämmerchen. Wir werden die wunderbare Erfahrung machen, wenn wir gezielt für Menschen beten, um uns herum, die uns wichtig sind, die uns der Herr aufs Herz legt. Da werden wir merken, es fällt uns dann leichter, mit ihnen zu reden darüber, wenn wir eine Weile für sie gebetet haben. Wir sollen versuchen, diese Erfahrung zu machen. Ich hatte mal gelesen, das Zeugnis einer Frau, die den verrückten Gedanken hatte, sie hatte so eine Annonce gesehen über eine Wahrsagerin. Sie hat den verrückten Gedanken gehabt, ich sollte ihr von Jesus erzählen. Da sagte sie, das ist doch verrückt. Und sie ist hingegangen. Und als sie zurückkam, sagte sie, Yippie, ich habe es geschafft. Und da kaum war sie weg, da klingelte das Handy und da war die Wahrsagerin und sagte, wissen Sie, ich habe nur eine Schwester, die noch bösartiger ist als ich. Können Sie auch von Jesus erzählen? Manchmal sind verrückte Drängen des Heiligen Geistes, was wir so so abwehren. Vielleicht sollen wir manchmal nachgeben. Es könnte ein Unglaubliches passieren manchmal. Die Uhr des Lebens der Ungläubigen. Eines Tages wird es wieder zu spät für sie sein. Die vierte Uhr ist in Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das ist die ganz große Uhr, das habe ich von meiner Apotheke da abgemacht. Das ist die große Uhr. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Die Ausleger sind sich nicht so ganz einig, was damit gemeint ist. Manche sagen, die Zerstörung Jerusalems stünde bevor. Manche sagen, die Zeit der Gemeinden ist bald zu Ende, bis sie der Freiheit, wo sie in Freiheit noch agieren können. Und manche, die Mehrheit sagt, das ist das Wiederkommen des Herrn Jesus. Denn wisst ihr, das vorletzte große Ereignis des Heilplans Gottes hat schon stattgefunden, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten und die Gemeindeentstehung. Jesus könnte jederzeit zurückkommen. Und die Welt versteht das nicht und macht sich lustig darüber. Ich war vor ein paar Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so ein Bericht über Evangelikalen, das sind du und ich. Und da wurde ein amerikanischer Bischof interviewt, der sagte, ja, die hängen dem merkwürdigen Glauben an, Jesus würde zurückkommen. Da habe ich gedacht, noch so einen Leserbrief geschrieben an die FAZ, die haben natürlich nicht veröffentlicht. Das stimmt was nicht, denn im katholischen Katechismus steht, dass Jesus wiederkommt. Entweder war der Bischof nicht ganz da oder die FAZ war nicht ganz da. Aber wir sehen, die Welt begreift nicht diese wunderbare Hoffnung, die wir haben. Sie macht sich lustig darüber. Jesus kommt wieder. Wenn niemand mit ihm rechnet, wie ein Dieb in der Nacht. Wie wird er uns vorfinden? Wisst ihr, wenn ich manchmal von auswärts so in die Apotheke komme, so als Kunde, zu sehen, wie meine Leute so arbeiten, manche tun so beschäftigt, wenn die mich sehen. Auf einmal. Ich könnte fast lachen. Sieht so unnatürlich aus. Und manche sind wirklich beschäftigt. Was, wenn wir tun, wenn Jesus wiederkommt, werden wir tun, als wären wir beschäftigt, oder werden wir wirklich beschäftigt sein? Die Uhr für sein zweites Kommen tickt also auch. Und was erwartet er von uns, wenn er wiederkommt? Das sagen uns die Verse 7 bis 11. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt die Sündenmenge. Ich möchte ein bisschen dabei verweilen. Und jetzt wird es ein klein bisschen theologisch. Wisst ihr, in seiner Zeit auf Erden hat der Herr Jesus nicht gegen das Gesetz Mose gesprochen, versucht es nicht abzuschaffen, sondern gegen die seichte, oberflächliche, fleischliche Auslegung der Pharisäer und der Schriftgelehrten gesprochen. Für Jesus Christus war das Gesetz vollkommen, das für uns nicht mehr gilt, weil wir im neuen Bund sind. Matthäus 22, 37. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben vom ganzen Herzen und von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wie viele Gebote der Liebe haben wir als Christen? Drei. Und das wird interessant. Das Gesetz ist vollkommen auf diesen zwei Liebesgebote gegründet. Denn unser Gott ist ein Gott der Liebe. Und doch ist es notwendig, dass der Herr uns ein neues Gebot gibt. Über dieses Vollkommene hinaus. Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch aneinander liebt. Verstehen wir, wie viel weiter dieses neue Gebot geht, als das Gebot der Nächstenliebe? Ich soll meinen Bruder nicht lieben wie mich selbst, das reicht nicht aus. Ich soll ihn lieben, wie Jesus uns geliebt hat und liebt. Das ist eine Herausforderung. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wir haben also drei Liebesgebote. Den Herrn, deinen Gott lieben vom ganzen Herzen, deinen Nächsten lieben wie dich selbst, von diesem Alten spricht da Johannes in dem ersten Johannesbrief beispielsweise, und das Neue, sollt euch einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Daran werden wir erkannt, als Jünger Christi. Was für ein Gebot. Ich soll meinen Bruder, soll meine Schwester lieben, wie Jesus uns liebt. Und der Apostel Petrus sagt uns nichts anderes, als dass wir endlich in dieser Liebe wandeln. Und diese Uhr, die habe ich gar nicht mitgebracht. Die tickt nämlich anders. Diese Liebe, die ich zu meinem Bruder, zu meiner Schwester habe und pflege und tatkräftig ausübe, die darf ich in die Ewigkeit mitnehmen. Die hört nicht auf. Das sagt uns der Korintherbrief, 1. Korintherbrief 13, Vers 8, die Liebe hört nie mehr auf. Und Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe zu deinem Bruder, zu deinem Schwester, darfst du mitnehmen. Deswegen habe ich diese Uhr nicht mitgebracht. Die ist irgendwo im Himmel. Und mit diesem Vers möchte ich schließen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Fangen wir damit an, denn die Uhren ticken. Amen.